Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Auferstehung. Ostern ist genau das. Genau das und nichts anderes. Und davon spricht ja auch der Text der folgenden Geschichte, den ich hier kurz vorlesen möchte. Es ist die bekannte Geschichte bei Johannes 20 in den Versen 11 bis 18. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir, wo hast du ihn hingelegt? Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündet den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt hat. Ein paar Gedanken voraus. Bei uns in der Gemeinde hat man zur Probe vor einiger Zeit eine neue Liturgie eingeführt, bei der beim Abendmahl das Christuslob entfällt, also die Worte: Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Eine Begründung ist mir nicht bekannt. Und daher kann ich nur vermuten, ist die Abendmahlsliturgie zu lang für die Gemeinde oder, was ja schon fast ketzerisch wäre, ist der Glaube eben kein Geheimnis mehr? Na dann, sage ich, für mich ist er das nach wie vor, gerade mit den Erkenntnissen moderner Wissenschaft über die Schöpfung. Und deshalb habe ich schriftlich vehement widersprochen und eine Presbyteriumsvorlage verfasst und mich selbst zur Beratung eingeladen. Leider ist daraus nichts geworden. Ich habe keine Einladung bekommen. Nun ist das momentan ohnehin unwichtig, da in dieser Corona-Zeit ja kein Abendmahl gefeiert werden kann. Aber ich wollte es mal als Statement so zum Anfang sagen. Zurück zum Predigtext. Er erzählt von Maria Magdalena, der man ja alles Mögliche unterstellt haben. So soll sie mit Christus liiert gewesen sein. Sie soll ihn sogar auf den Mund geküsst haben. Und manche sagen, sie sei der Prostitution nachgegangen. Und angeblich ist das trotz aller Widersprüche die Erkenntnis sogar einiger moderner Bibelforscher. Naja, kann ich da nur sagen. Wie kommen die Gelehrten dazu? Gut, klar, es gibt Schriften wie die Apokryphen, das Philippus-Evangelium, das Thomas-Evangelium, und die hat man nicht in die Bibel aufgenommen. Und diese und weitere sind dann Grundlage für die Romane von Dan Brown, zum Beispiel Sakrileg. Und die generieren mit Verfilmungen, es handelt sich um Wahrheiten. Ich möchte mal so sagen, in meinen Worten, alles Mumpitz. Wir sind heute so wissenschaftsgläubig geworden, dass wir meinen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse würden Gott immer kleiner machen. Ich denke, er wird darüber lachen. Oft höre ich in Streitgesprächen, und davon habe ich eine ganze Menge, ich glaube nur das, was ich sehe. Abgesehen davon, das ist ja völliger Quatsch und unsinnig, was ich sehe, brauche ich nicht zu glauben. Die Aussage zeugt davon, dass die Menschen ihren Horizont vielleicht der einfachen Erkenntnis wegen verengen. Das ist heute sehr modern, bei Populisten. Übrigens tut die Physik das auch traditionell seit eh und je. Sie lässt nur das als wahrhaftig und verifizierbar zu, was man experimentell an jedem Ort zu jeder Zeit beweisen kann. Das ist klar, einfach. Allerdings verengt es die Sichtweise. Aber jedem Physiker ist das klar, im Gegensatz zu Populisten. Und wenn er tiefer blickt, weiß er, dass mit jeder geklärten Frage eine Vielzahl neuer ungeklärter Fragen entsteht. Ja, Glauben, das ist eine schwierige Sache. Bei Einstein geschah mal Folgendes. Nach einem Vortrag über Raum und Zeit sagte ein Teilnehmer zu ihm: Nach meinem gesunden Menschenverstand kann es nur das geben, was man sehen und überprüfen kann. Einstein lächelte und erwiderte: Dann kommen Sie doch mal nach vorne und legen Ihren gesunden Menschenverstand auf den Tisch. Nun gut, Einsteins Gottesverständnis ist vielleicht damit überhaupt nicht geklärt. Er hielt sich selbst für einen Agnostiker und glaubte nicht an einen personengebundenen Gott. Aber, was auch interessant ist, er war Jude und zur Person Christi sagte er: Ich bin ein Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es hat sich keiner so göttlich ausgedrückt wie er. Es gibt wirklich nur eine Stelle in der Welt, wo wir kein Dunkel sehen, und das ist die Person Christi. In ihm hat sich Gott am deutlichsten vor uns hingestellt. Wie auch immer man das einordnen will, Demut ist sicher der Inhalt. Doch bleiben wir nicht bei Einstein. Er war ein Mensch und Menschen sind begrenzt in Fähigkeiten und Wahrnehmung. Und das gilt für alle, auch für den verstorbenen Stephen Hawking. Hawking, der nun meinte, den Schlüssel der Erkenntnis gefunden zu haben mit allem, zu allem, was er erklären konnte. Es sei die Schwerkraft, meinte er, die alle Fragen inklusive des Lebens erkläre. Ehrlich gesagt ist mir das alles zu trivial. Denn keiner kann mir bis heute erklären, woher die Schwerkraft drin kommt und überhaupt, warum eigentlich etwas ist und nicht einfach nichts. Wobei die Quantentheorie ja sagt, dass es das Etwas als Materie auch nicht gibt. So, ich denke, jetzt habe ich genug Verwirrung gestiftet und wir können wieder zurück zum Predigttext kommen. Wie ist die Geschichte einzuordnen? Dazu ein kleiner Ausflug. Vor vielen Jahren fand im Kloster Langwaden ein Streitgespräch zwischen Professor Lüdemann, einem evangelischen Theologen aus Göttingen, und Professor Berger, einem Theologen aus Heidelberg, statt. Ich war damals da. Lüdemann ist nach eigenem Bekenntnis kein Christ mehr. Er hält die Auferstehung für reine Fiktion, für Visionen der Jünger. Also meint er, ist auch Maria einer Vision erlegen. Das ganze Gespräch spitzte sich dann auf die Frage zu, ob denn das Grab nun leer oder voll gewesen sei. Lüdemann vertrat die These, dass das Grab voll gewesen sei und die Auferstehung damit so eine Art hysterischer Trauerbewältigung, so als Massenphänomen. Berger war anderer Meinung, für ihn war das Grab leer, so wie es auch im Predigttext steht. Ich habe damals schon gedacht, was soll das Ganze? Was soll der Quatsch? Im Ernst, was soll das? Fernab jeder theologischen Deutung. Ist das Grab leer, so gibt es Auferstehung. Ist das Grab nicht leer, so gibt es keine. Dass der Inhalt des Grabes zum Gegenstand der Auferstehung gemacht wurde, das erschien mir damals schon als das, was es ist, Unsinn. Was ist das denn für eine Logik? Wenn ich heute ein leeres Grab sehe, aus dem ein Sarg geklaut werde, dann würde ich, ja was, die Strafverfolgungsbehörden einschalten. Ich halte diese Diskussion, gelinde gesagt, für nicht zielführend. Auferstehung hat meiner Ansicht nach nichts, aber auch gar nichts mit dem Grabinhalt zu tun. Vielleicht war es zu Zeiten des Paulus bedeutsam, weil die Menschen glaubten, dass der Mensch in der Auferstehung mit seinem bisherigen irdischen Körper wieder zum Leben käme. Aber schon damals dachte und lehrte Paulus anders und redete die Glaubenden mit Du Tor, auf Deutsch Dummkopf, an. Deshalb, eine solche Diskussion ist unsinnig. Jeder weiß doch, dass der Körper nach dem Tod zerfällt oder verbrannt wird. Und was ist denn mit den Menschen zum Beispiel bei 9/11? die zermahlen, verstümmelt wurden, oder Soldaten, die im Bauch eines gesunkenen U-Bootes liegen. Für die gibt es dann keine Auferstehung? Der Mensch ist aus Staub gemacht und er wird zu Staub, so oder so. Und deswegen ist die Geschichte mit dem Grab ein Streit um des Kaisers Bart. Das meint jedenfalls auch Jörg Zink in seinem Buch Auferstehung. Und machen wir uns klar, Auferstehung hat nichts mit dem Grab zu tun, egal ob es voll oder leer war. Und so sagt ein Theologieprofessor namens Lindemann, ich würde auch dann glauben und bekennen, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wenn die Überreste von Jesu Leichnam in Jerusalem ausgegraben und zweifelsfrei identifiziert würden. Sicher, ganz sicher ist, Auferstehung gehört zu den historisch am besten belegten Ereignissen der Antike. Da sind sich viele, viele Wissenschaftler einig. Es gibt nichts, was enger und besser bewiesen wäre von Zeugen der Zeit als die Auferstehung. Ganz sicher kann man sagen, dass viele Ereignisse der Antike, die wir unkritisch als historisch gegeben bezeichnen und als wahr, viel, viel weniger belegt und zeitlich viel später in ihrem Geschehen niedergeschrieben wurden als die Geschichten von der Auferstehung. Ja, was ist es dann mit der Auferstehung? Visionen, wie Lüdemann sagt? Nein. Nein und nochmals nein. Visionen sind nun Vorgänge, die spielen sich in der Seele eines Menschen ab. Haben nichts mit Realität zu tun. Sie sind ein Spiegelbild der menschlichen Seele. Man könnte das Damaskus-Erlebnis des Paulus als Paradebeispiel nennen. Paulus spricht bei der Auferstehung von Erscheinungen, die sich ereignen. Hier ist etwas von außen gekommen, eben nicht aus der Seele des Menschen. Und oft ereignen sich diese Ereignisse auch gleichzeitig. So begegnet ja Jesus Christus seinen Gefährten gleichzeitig und auch nacheinander. Paulus schreibt, Petrus sah ihn, nach ihm die 12 Jünger, 500 Brüdern erschien er danach, viele von denen noch leben. Jakobus schaute ihn, nach ihm alle Apostel, zuletzt sah ich ihn, der viel zu spät zum Glauben und zum Leben kam. Dieser Jesus ist der sichtbare Beweis für die Auferstehung. Ja, Auferstehung in einem neuen Leib. In einem neuen Leib. Bei Paulus heißt es, nun könnte jemand fragen, wie stehen die Toten auf? Wie mag ihr Leib beschaffen sein? Du Tor! Was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es stirbt. Du sähst doch nicht die Frucht, sondern den Samen von Weizen oder etwas anderes. Aber Gott gibt ihm einen neuen Leib, jedem einen anderen. Paulus spricht hier vom geistlichen Leib. Und wenn wir an die Begegnung Maria Magdalenas mit Jesus denken, dann wird das auch klar, denn sie erkennt ihn ja nicht, hält ihn für den Gärtner, bis er sie anspricht und sagt, noli me tangere. Aramäisch kann ich nicht, deswegen weiß ich nicht, wie Jesus gesprochen hat. Auf Hebräisch heißt es wohl me mu habto, rühr mich nicht an. Besser übersetzt wäre, halte mich nicht fest, tu das nicht. Ich werde eine neue, ich muss weggehen zu meinem Vater. Jesus zeigt in genau dem neuen Leib, von dem Paulus spricht, da zeigt er sich, und dieser hat offensichtlich eine andere Bestimmung, die eben nicht irdisch ist, ihn aber trotzdem erkennbar machen. Und Jesus begegnet darüber hinaus seinen Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, geht durch die geschlossene Tür eines Raumes, isst und trinkt mit den Jüngern, zeigt dem ungläubigen Thomas die Wundmale. Und das alles soll Quatsch sein? Wenn man daran glaubt, dann muss man auch mit der Konsequenz leben, die Paulus den Korinthern schreibt. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Klar, das Christentum steht und fällt mit der Auferstehung. Punkt. Ohne Auferstehung ist der christliche Glaube wertlos. Er taugt vielleicht als Moral. Aber gerade das will er ja nicht sein. Vieles in den Evangelien wird heute in Frage gestellt. Jungfrauengeburt, Wasserwandeln, Himmelfahrt. Ob zu Recht oder nicht, das sei mal dahingestellt. Vieles ist sicher aus der Zeit zu verstehen. Bei der Auferstehung aber, so stellt der Theologieprofessor Ingo Bröhr von der Gesamthochschule Siegen fest, wird der historische Kern kein Pardon gewährt. Die Auferstehung soll, muss und kann, wenigstens nach Meinung vieler Theologen, das leisten, was früher die Evangelien insgesamt leisteten, dem Glauben einen Grund geben. Nochmal, dem Glauben einen Grund geben. Dieser Grund zeigt sich historisch bei den Jüngern. Verzweifelt, wie sie waren, ließen sie alles stehen und liegen und verließen Jesus. Und doch bildete sich wenige Zeit später die erste Gemeinde. Warum? Es muss etwas geschehen sein, was binnen kurzem nicht nur den völligen Umschlag ihrer Stimmung hervorruft, sondern auch zu neuer Aktivität und zur Gründung der Gemeinde befähigte. Dieses Etwas, das ist der historische Kern des Osterglaubens. Man mag nun, wie viele Theologen wie Lüdemann, auf dem Pferd der Visionen herumreiten und sagen, Auferstehung geht nicht. Dann allerdings sollte man konsequent sein und die Kirche als eine wohltätige Institution wie viele andere betrachten, was ja heute auch viele tun. Und man sollte sie von der Theologie befreien. Man sollte Hochzeiten und Beerdigungen ausrichten lassen und was sonst noch alles so geht. Oder man spürt weiterhin mit Paulus dem nach, was er im zweiten Brief an die Korinther sagt. Wir sehnen uns danach, mit einem neuen Kleid überkleidet zu werden, damit das Sterbliche mit ins Leben genommen wird. Lasst mich zum Schluss noch einen Gedanken sagen, der für mich doch auch etwas über uns und unseren Glauben sagt. Er steht in der Jahreslosung von 2009 und heißt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Wer sind wir eigentlich, dass wir meinen, Gott die Fähigkeit zu Neuem absprechen zu können? Wir reden in unserem Glaubensbekenntnis von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Heute ahnen wir, von welchen Dimensionen, manche Physiker sprechen von der Möglichkeit dutzender Dimensionen, von welchen Dimensionen wir sprechen, wir kennen nur vier, mit der Zeit eingeschlossen. Millionen Galaxien, Milliarden Lichtjahre gibt es. Und für die, die es vergessen haben, ein Lichtjahr, das sind ungefähr 10 Billionen Kilometer. Und davon gibt es Milliarden Lichtjahre. Das sind so viele Nullen, das kann ich gar nicht schreiben. Das Universum soll 100 Milliarden Lichtjahre Durchmesser haben, das sagt man. Nun, wenn das alles rein zufällig entstanden ist, und davon gehen die meisten Wissenschaftler nicht aus, denn wenn das alles eben zufällig entstanden wäre, wäre Chaos die Regel. Wenn es einen Willen und eine Bestimmung gibt, wie kleinlich ist dann der Streit um des Kaisers Bart, Grab voll, Grab leer. Sollte es für Gott, wenn ich ihn als Wille, Ziel und Bestimmung betrachte, nicht eine mehr als leichte Übung sein mit der Auferstehung? Könnte es nicht einfach so sein, dass wir, wie Jörg Zink meint, an der Grenze vom Leben zum Tod den Fuß bildlich aufs Wasser setzen und dann hoffentlich voll Vertrauen in eine neue und größere Wirklichkeit gehen? Manche Nahtoderlebnisse legen das nahe. Sie sprechen vom Licht der Liebe, in der wir dann einen Leib haben, der über die Fähigkeiten der Wahrnehmung verfügt, die wir hier in unserer Dreidimensionalität nicht kennen und sie auch nicht brauchen. John Lennon, Sie wissen, der von den Beatles, hat geschrieben, Imagine there's no heaven. Aber gleichzeitig hat er gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod, weil ich nicht an ihn glaube. Man steigt nur einfach von einem Wagen in einen anderen um. Und Jörg Zink sieht es so, wenn er hoffnungsvoll sagt, unser Leben ist keine graue Sackgasse mit nachtschwarzem Ende. Im Gegenteil, dort, wo wir die dunkelste Stelle passieren, bricht Licht auf. Unser Leben ist ein Gehen aus dem Dunkeln ins Licht, aus dem Licht ins Dunkel und wieder von einem ins andere. Und am Ende ein Gehen ins Licht dort, wo sich der Sinn des Ganzen offenbart, malt die Bibel Bilder aus Licht, aus Feuer, aus Kristall, aus durchsichtigem Gold. Und die, die aus der Nahtoderfahrung zurückkehren, berichten von dem großen Licht und sehnen sich dorthin zurück. Ja, in dieser gewissen Hoffnung sollten wir leben als Christen. Wir sollten eine GmbH sein, eine Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Gemeinschaft mit begründeter Hoffnung. Sicher. Wissen tun wir das alles letztlich nicht. Aber begründet glauben darf ich und will ich es gerne. Und ich bin sicher, Gott, der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, wie wir es im Glaubensbekenntnis sprechen und bekennen, wird für unsere Zweifel und Kleingläubigkeit ein Lächeln haben. Vielleicht sehen die beschlussfassenden Gremien unserer Gemeinde das Jahr ein und gestatten weiterhin demnächst das Christuslob beim Abendmahl wieder zu zitieren. Das Christuslob als existenzielle Grundlage unseres Glaubens, Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.